Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf.
Heute bringen wir die Nummer 307 zum Hören. Ich begrüße alle, die das nötige Rüstzeug zusammengestellt haben, um dies zu ermöglichen.
Rüstzeug?
Ja,
also ich könnte jetzt sagen, wir haben vielleicht auch die 1000 jetzt. Du hast ja letztens so Rechenspielchen gemacht und ich könnte jetzt sagen, die 3 vorn und die 7 hinten, das gibt 10 und da eine 0 dazu, das sind 100, aber da sind wir schon drüber, also machen wir 1000 oder so. Ah gut, ich begrüße auch alle ganz herzlich.
Nein, wir sind doch 3 Nullen, die dritte 0 kommt jetzt.
Oh, das bin ich sicherlich, ich begrüße auch alle ganz herzlich.
Also wären wir bei 30.600.
Das ist ja null und nichtig, was du da sagst.
Nee, bei 36.000.
Ja, also so in der Erdumlaufbahn. Aber genau da rüber wollen wir heute vielleicht auch noch in dieser Sendung sprechen. Aber zuerst möchte ich eine traurige Nachricht loswerden. Mich erreichte schon vor längerer Zeit eine Nachricht von G-Data, dass es in diesem Jahr nicht die Beteiligung des CC2 bei G-Data am Stand geben kann, weil das Konzept der Messegesellschaft sich etwas geändert hat und die Anti-Schad-Software-Hersteller aus dem Mainstream der Besucher herausgenommen wurden, irgendwo hin verfrachtet wurden, wo man nicht so genau weiß, was geschieht jetzt eigentlich.
Ich glaube, alle 12 Obergeschoss. Ne?
Ja, bekommen wir dann auch unsere Besucher oder nicht? Und einige Hersteller haben schon darüber nachgedacht und länger diskutiert, ob man überhaupt noch daran teilnehmen soll. Bei G-Data hat man eine vernünftige Entscheidung getroffen und hat gesagt, wir werden vorsichtig herangehen, uns etwas verkleinern, nicht mehr so viel Aufwand treiben und mal sehen, wie sich das neue Messekonzept auf unser Geschäft ausübt. Und da sind jetzt auch wir in Mitleidenschaft gezogen, dass auch wir nicht mehr dabei sind. Wenn das alles viel besser läuft, als die Befürchtungen der Aussteller sind, dann kann sich das nächstes Jahr schon wieder ändern. Aber dieses Jahr bleiben wir schön zu Hause. Das heißt, wir, ihr vielleicht, ich natürlich nicht. Ich habe ja noch beruflich zu tun. Ich werde auf jeden Fall einige Tage auf der CeBIT zubringen.
Ich sehe das Ganze mit einem traurigen Auge und mit einem lachenden Auge. Denn Urlaub ist schöner, als auf die CeBIT zu gehen.
Wobei ich ehrlich sagen muss, also die Gastfreundschaft von G-Data und das positive Miteinander da, das fehlt doch schon so ein bisschen. Ich werde auf jeden Fall darüber gehen und werde guten Tag sagen und werde mal mit den Freunden und Freundinnen da einen Plausch halten.
Aha, mit Alkohol?
Nein.
Ohne Alkohol, gut.
Ich wollte dich nicht vertreten, Herr Back. Oder hast du mich da schon mal Alkohol trinken sehen auf dem Stand?
Kannst du ja gar nicht. Kannst du ja gar nicht.
Genau, das passt gar nicht rein bei mir.
Versuch's nicht. So, Heinz, du bist so ruhig.
Ja, ich habe mit der CeBIT nichts zu tun. Ich bin lange Jahre jetzt schon nicht mehr da gewesen und werde auch, wenn ich nicht dazu gezwungen werde, nicht mehr hinfahren.
Also auch an Abstinenz.
Das hat sich auch vieles geändert.
Das ja, ist schon, ich war 25 Jahre als Aussteller und alles Mögliche auf der Messe. Ja. Das irgendwann mal hat es gereicht.
Wie groß ist ein Satellit, Heinz?
Passt nicht in mein Wohnzimmer.
Halber Meter?
Ja, es gibt.
Also nur der Satellit, also da, wo die Technik drin ist.
Es gibt welche, die sind viel, viel, viel größer.
Größer, der Astra wird größer sein.
Aber ich möchte jetzt über etwas berichten. Keine Zukunftsmusik, sondern Bericht aus der Gegenwart. Da gibt es Satelliten, die gerade mal 10 Gramm wiegen. 2x2 Zentimeter groß sind. Und das sind Prototypen, die jetzt bereits um die Erde kreisen, 3 Stück. Und künftig sollen diese Satelliten, die mit Sensoren bestückt sind und ihre Daten zur Erde funken, noch viel kleiner werden, nur noch 7 Milligramm, 7 Tausendstel Gramm wiegen. Unglaublich. Es ist aber schon Realität.
Das heißt dann aber Satellitenstaub.
Ja, im Prinzip ja, kann man so sagen.
Ja, aber wie funken die denn mit 0,007 Gramm? Energie, woher?
Es geht erstmal darum, dass der Transport eines solchen Satelliten nur noch etwa 15 Cent kosten würde. Ja. Wenn man diese Kobolde oder Sprites, wie sie heißen, dann im Tausenderpack ins Weltall befördert, was sind das dann schon? Bei 7 Milligramm sind das dann 7 Gramm, ein Tausender-Set davon. Das ist gar nicht zu glauben. Aber was macht das für einen Sinn? Und wie bewegen die sich? Was tun die da oben? Nun, mit Hilfe der Lorentzkraft, das war dieser Holländer, der Physiker Hendrik Antoon mit 2 O, werde ich nie vergessen, Lorentz. Das ist also die Kraft, die auf elektrisch geladene Teilchen wirkt. Und die Felder, die gibt es ja da oben, die werden ja auch durch den Sonnenwind erzeugt, indem sich die geladenen Teilchen da oben bewegen, also Plasma. Und darin bewegen sich auch diese winzigen kleinen Satelliten. Und die machen also jetzt Folgendes. Die haben einmal kleine Solarzellen drauf. Mit diesen Solarzellen laden die einen Kondensator auf. Der Kondensator, der bekommt nur gerade mal so viel Ladung, dass er sein Telegramm, sein Datentelegramm zur Erde senden kann. Und zwar wird es einfach nur mit Tönen gesendet, so wie früher, ähnlich Morsezeichen. Man hat nicht so viel Energie, um da so hochkomplexe Technologien zu betreiben. Deswegen wird es einfach gemorst mit einem ganz schmalbandigen Sender. Da kann man also mit wenig Energie doch recht große Entfernungen überbrücken. Und das ist eigentlich die Idee dahinter. So, und dann ist da diese Batterie, also dieser Kondensator drauf. Dann hat man so ein kleines Modul, ein Funkmodul. Dann ist ein Mikroprozessor natürlich drauf. Und dann hat man ein Labor, nennt sich Lab on a Chip. Da sind Sensoren und Messgeräte drauf. Und die ersten Teile, warum sind die eigentlich da hochgeschickt worden? Es war merkwürdiger Zufall. Am 16. Mai 2011 um 8.56 Uhr Ortszeit sind die von Cape Canaveral gestartet. Einfach aus dem Grund, weil da noch Platz war in der Weltraumfähre. Und da hat jemand angerufen, hat gesagt, hier hört mal, ihr da, ihr bastelt doch an irgendwas. Habt ihr irgendetwas, was klein ist, was man mit nach oben nehmen kann? Wir haben noch ein bisschen Platz, wir könnten noch irgendwas mitnehmen. Und da wurden wurden innerhalb von 14 Tagen diese fast nur Briefmarken großen Satelliten entwickelt und gebaut. So, und seitdem sind sie nun da oben. Man hat zwar ein Problem, das Labor, wo sie entwickelt worden sind, da wurde eingebrochen und das wurde verwüstet. Und man hat bis jetzt noch keinen Kontakt zu denen, weil die ganze Technik dafür ist kaputt. Jetzt wurden die Funkamateure, und über die bin ich auch auf dieses Thema gekommen, gebeten, hört doch mal auf den Frequenzen, hört ihr da Signale, findet ihr da irgendetwas? Wir müssen unbedingt Kontakt zu unseren Satelliten haben. Und die segeln also jetzt dort auf den Sonnenwind oder durch den Sonnenwind um die Erde herum, diese Mini-Satelliten, muss man sagen, oder Miniatur-Subminiatur-Satelliten mit ihren Sensoren da für Radioaktivität und Felder und sonstige Sachen. Und keiner weiß, ob man jetzt schon Kontakt zu ihnen bekommen hat.
Ich hab da 2 Fragen zu, Wolfgang. Erstens, es ist ja eine passive Steuerung. Die werden also hochgeschossen, werden irgendwo ausgesät und dann treiben die irgendwo im Sonnenwind rum. Woher weiß man, wo die sind?
Das ist ja das Problem. Deswegen hat man ja die Funkamateure.
Dann wie kann man die überhaupt orten, wenn ich jetzt da ein paar tausend Satelliten, Minisatelliten oder Mikrosatelliten hochschieße? Wie orte ich, wo die sind?
Das wissen die wahrscheinlich nur selbst. Oder du kannst natürlich die Richtung, aus der das Funksignal kommt, die kannst du auf jeden Fall erkennen. Aber es ist auch nicht so ganz wichtig im ersten Moment zu wissen, wo genau die sind. Sondern überhaupt erst mal, um zu sehen, ob diese Idee funktioniert, ob das alles so klappt, wie man sich das vorgestellt hat.
Und dann will man 0,007 Gramm Staub da hochschicken, der sowas machen soll? Wo wollen Sie denn die Sonnensegel anbringen?
Auf der Platine selbst, das auf dem Chip selbst. Der Chip ist so klein und er wird so wenig Energie benötigen, dass die Chip-Oberfläche eigentlich die Solarzelle darstellen.
Aber der kommt doch nicht bis zur Erde mit seinem Fünkchen.
Doch, der kommt damit bis zur Erde. Man kann das durchaus erreichen mit der modernen Sender- und Empfängertechnologie. Und wenn du ein ganz schmalbandiges Signal hast, dann kannst du auch mit einer winzigen Energie solche Entfernungen überbrücken.
Das ist ja, ja schon toll.
Ja.
Herr Heinz, und dann, deshalb weiß man dann auch, wo er ankommt, wo er ist, weil der Empfangsstrahl so klein ist.
Der Empfangswinkel. Nee, die Bandbreite hat nichts mit der Ortungsmöglichkeit zu tun.
Nee, den Empfangswinkel, wenn er drüber fliegt.
Ja, du musst dann ja mindestens 2 oder besser sogar 3 Empfangsstationen haben, die ein Signal orten.
Na gut, die können ja untereinander verbunden sein.
Die müssen dann auch sehr genau sein, damit man ungefähr eine Ahnung hat, wo er ist. Einen Himmelsbereich also so ein kann man eventuell ausmachen.
So ein Mini-GPS.
Na gut.
Oder müssen sowas wie ähnliches wie GPS an Bord haben. Wobei GPS ja im All, glaube ich, nicht funktioniert.
Ja, das ist die Frage, ob die sich da überhaupt drauf versteifen können. GPS wird da nicht funktionieren. Bin ich mir aber nicht sicher, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall ist so. Nur, man wird also diese Teile da in unglaublichen Mengen, wenn das Experiment Erfolg hat, in das All schicken können. Und ob da nun mal 100 oder 1000 eben nicht funktionieren, sie werden ja nicht viel kosten. Man geht heute davon aus, dass wenn man die in großen Stückzahlen produziert, man auf Stückkosten von etwa 15 bis 25 Euro kommt. So, und dann 1000 Stück da hochzuschicken bei 15 Cent pro Satellit, ist ja nun auch nicht die Welt. Das muss man sich überlegen. Also, es ist eine ganz neue Idee, eine ganz neue Sache. Wer sich dafür interessiert, es gibt unter www.spacecraftresearch.com, da gibt es weitere Informationen dazu im Internet, die sind in Englisch, aber sehr interessant, eine Geschichte, die sicherlich aus unseren Mammutsatelliten herausführt, denn die können wir eigentlich gar nicht mehr bezahlen und wenn so einer runterfällt, das sind Millionen, Milliarden Werte kaputt. Und wenn man so etwas schaffen würde und würde da mal 1000 mit dem Sensor und 1000 mit dem Sensor und 1000 mit dem Sensor da hochschicken, die können nicht viel Schaden anrichten. In der Erdatmosphäre werden sie wahrscheinlich nicht verglühen, sondern die schweben wie ein Staubkorn dann einfach langsam zur Erde. Und ob man sie sieht, wenn sie irgendwo auf die Erde auftreffen, das bezweifle ich auch noch.
Ich habe einen Satellit ins Auge bekommen.
Das ist...
Naja, ja, das sind neue Krankheiten.
Ja, ja, das, ja.
Muss schon mal die Ärzte darauf hinweisen.
Früher hatte man...
Ich habe mehrere Satelliten im rechten Auge. Mhm.
Ja.
Klingt alles ein bisschen so nach 1. April, aber der ist ja noch ein bisschen länger.
Ja, das dauert noch etwas bis zum 1. April. Bis dahin werden wahrscheinlich diese drei, die sich jetzt im Moment im Weltraum befinden, schon die ersten Signale erfolgreich auf der Erde empfangen werden können.
Gehst du denn auch auf Empfangssuche?
Nee, ich habe da keine Antennen dafür. Ich habe mir auch noch nicht angesehen, in welchem Frequenzbereich die arbeiten und so. Und diese Signale, die da gesendet werden, die sind so schwach, dass man sie kaum aus dem normalen Hintergrundrauschen herausfiltern kann. Da braucht man dann schon statistische Methoden, und besondere Empfänger, also das ist nicht ganz so trivial.
Wenn du aber einen findest, der es vielleicht macht hier in Deutschland,
ja.
Oder was von hörst, da könnten wir ja mal hinfahren.
Das könnte man mal machen. Also wenn einer von euch da draußen, liebe OMs und YLs und XYLs, daran beteiligt ist und vielleicht sogar einen dieser drei Kobolde da im Visier hat und gehört hat, dann meldet euch mal. Das würde uns interessieren, da würden wir gerne mehr darüber machen.
Ja.
Herr Schmitz.
Ich hab was wesentlich Bodenständigeres. Der Sonderforschungsbereich AVEX. Jetzt denkt bei AVEX wahrscheinlich jeder direkt an die Militärmaschinen, die zur Luftraumüberwachung sind. Aber das wird nicht mit W, sondern mit V geschrieben und heißt Automatic Verification and Analysis of Complex Systems. Ja. Das ist natürlich, da es ein englischer Name ist, an einer deutschen Universität. Also die
Saarbrücken?
Saarland, ja.
Da habe ich schon drüber berichtet in unserer 300. Sendung.
Ja.
Ja, aber nur, da habe ich mich auch über den Namen gewundert.
Ja, die machen das seit 2004. Die entwickeln mathematische Modelle für Verkehr im Prinzip und für zuverlässige Systeme in Verkehr. Muss jetzt mal überlegen, zum Beispiel Bahn. Die haben also für die ein European Train Control System entwickelt, also ein Zugüberwachungssystem, das über die Grenzen hinweg den Zugverkehr sicherer machen soll. Man muss sich das so vorstellen, die Züge wissen ja, wo sie sind, ungefähr jedenfalls. Per GPS können sie orten, wo sie selber sind. Die anderen Züge wissen das auch und wenn die untereinander die Informationen austauschen, kann man so Unfälle vermeiden. In dem Falle wird es jetzt eingesetzt, dass wenn die Fahrpositionen zu nah aneinander sind, also der Sicherheitsabstand nicht mehr stimmt, dann wird eine Bremsung eingeleitet, eine Notbremsung, aber nicht so brutal einfach jetzt alle Bremsen rein, sondern man bremst den Zug langsam ab. Die Passagiere werden nicht durch den Zug geschmissen, sondern können dabei sitzen bleiben. Das ist nur ein Anwendungsbeispiel. Eine andere Sache ist man zum Beispiel für die Fliegerei. Man hat für den Airbus 380 Modelle entwickelt. Und zwar dieses Riesenteil hat ja auch hunderte von Computern an Bord, die alle miteinander irgendwie kommunizieren müssen. Die sind alle vernetzt. Und was man braucht gerade im Verkehr sind Echtzeitbedingungen. Ich muss also wissen, wann ist ein Rechner definitiv mit einer Aufgabe, die er erledigen soll, fertig. Nehmen wir ein ganz primitives Beispiel, den Füllstand der Tanks. Es hat keinen Zweck, wenn ich vorbeikomme, frage den Tank, wie voll bist du noch, oder den Rechner, der dafür zuständig ist, und der ist gerade mit der Analyse beschäftigt und gibt mir irgendeine alte Meldung raus. Wenn ich aber weiß, er ist genau zu dem Zeitpunkt X fertig und kann dann eben nach dem Zeitpunkt nachfragen, dann habe ich auch die aktuelle Meldung. Noch kritischer ist sowas natürlich bei Steuerungssystemen. Wenn ich die Höhenruder und Seitenruder aufeinander abstimmen will, dann möchte ich schon gerne wissen, wann denn der Ausschlag um die 5 oder 10 Grad erfolgt ist und dass der andere dann auch synchron dazu arbeitet, damit ich eine ruhige Fluglage habe. Ganz viel machen die Computer auch beim Landebetrieb heute. Die meisten Flieger, wenn ruhige Wetterbedingungen sind, landen heute automatisch. Da sitzt der Captain und guckt selber zu, wie sein Flugzeug runterkommt und er macht dann nur noch im Notfall Eingriffe wirklich. Ansonsten können die Computer es viel besser, weil die eben wissen, wie die anderen Kollegen arbeiten und brauchen nicht groß nachzusehen. Die Forscher im Saarland machen, sie entwickeln die Programme dafür und sie, was vor allen Dingen wichtig ist, sie überlegen sich Algorithmen, die sicher sind. Denn wir wissen, dass jedes einfache Betriebssystem heute mehrfach immer wieder gepatcht werden muss, weil irgendwelche Sicherheitslücken oder irgendwelche Fehler drin sind. Aber bei Verkehrssystemen können Fehler leider wirklich tödlich sein, weil irgendein Programmfehler da ist, der die Echtzeitbedingungen nicht erfüllt. Oder ich kriege Fehler rein, die Steuerung nicht mehr richtig reagieren lassen. Oder bleiben wir bei der Tankfüllung, der gibt mir einfach die falsche Tankfüllung an. Ich denke, ich könnte noch ein paar hundert Meilen fliegen und plötzlich muss ich auf Reserve fliegen. Obwohl, das geht, glaube ich, gar nicht auf Reserve fliegen. Dafür sind diese Sonderforschungsbereiche da und sie machen es eben seit 2004 sehr erfolgreich und sie werden auch von der Industrie gefragt und gebeten, in solchen Projekten mitzuarbeiten, um eben die sichere Algorithmen zu kriegen.
Wir haben im Computerclub schon Anfang des Computerclubs, das wäre also 2007 gewesen, mit dem initiierenden Professor Hermann von Saarbrücken. Der hat uns so ein Beispiel genannt, dass man genau vorhersagen muss, dass ob ein Rechner mit seiner Berechnung fertig ist, wenn zum Beispiel um den Airbag geht. Der darf dann nicht 2 Sekunden brauchen oder manchmal in 0,1 Sekunde oder dann manchmal aber in 0,5 Sekunden, sondern das muss haargenau, muss man berechnen können, dass das in der vorgegebenen Zeit passiert. und dass er sich nicht ablenken lässt und dass er da nichts anderes macht, sondern das muss genau passieren. Und das sind jetzt die weiterführenden Arbeiten.
Ja, ich weiß, wie wichtig sowas sein kann. Ganz im Anfang meiner Berufslaufbahn habe ich mal mit Steuerungen zu tun gehabt, Betriebssteuerungen oder so Ablaufsteuerungen in der Automobilindustrie. Und da kamen dann auch diese angeflanschten Prozessoren, die wir da hatten, würde man heute nur drüber lachen, das waren noch 6800-Rechner. Die mussten auch in Assembler programmieren, um einigermaßen Laufzeit zu verhalten. Und wir mussten auch sicher sein, dass die Programmroutine zu Ende ist, bevor der Motor am Endschalter ankommt. Denn wenn der über den Endschalter rausgerast wäre und die Steuerung hätte das nicht bemerkt, dann wäre vielleicht der ganze Kran runtergefallen. Und da haben wir damals schon, das war Anfang der 80er Jahre, haben wir schon sehr genaue Betrachtungen machen müssen über die Laufzeitverhalten und haben uns da sehr viele Gedanken drüber machen müssen, damit eben keine Unfälle passieren. Und das ist bei so Hochgeschwindigkeitssachen wie ein Flugzeug oder heute ein Auto oder hier beim Bahntransport, ist das natürlich viel, viel wichtiger und viel komplexer, als einfach so einen Endschalter zu überwachen.
Ja, viel wichtiger war es auch für eine Person im letzten Weltkrieg, etwas herauszufinden, was alle glaubten, dass das so geheim wäre, dass das niemals jemand herausfinden könnte. Und zwar geht es um die Enigma. Die Enigma hat ja für das deutsche Militär viel geleistet. Es hat Funksprüche verschlüsselt. Und zwar soll es so stark gewesen sein mit seinen 3 oder 4 Walzen, die da eingegriffen haben in diesem Verschlüsselungsprozess, dass dieses keiner nachverfolgen könnte. Er hat sich aber getäuscht, denn da gab es einen Mann, Alan Turing, der hatte ein besonderes Gespür für Zahlen, für Mathematik und auch für Vorgänge wie Computer. Und dem ist es tatsächlich gelungen, schon relativ früh die Enigma mit ihren Funksprüchen zu entschlüsseln. Und deshalb wussten die Engländer oftmals sehr viel früher, als die Deutschen das hätten je annehmen können, was denn da nun gefunkt wurde, und konnten sich auf viele, viele Dinge einstellen, wo irgendwelche Angriffsphasen beschrieben wurden. Die Engländer wussten es vorher und konnten natürlich dagegen arbeiten. Dieser Alan Turing, der wird in diesem Jahr 100 Jahre alt geworden, denn er ist 1912 geboren. Er war so jemand, der in der Zeit auch von Konrad Zuse lebte. Konrad Zuse in Deutschland im Militär irgendwo auf Geheimhaltung gesetzt worden. Er durfte über seine Computer ja gar nichts erzählen nach draußen hin. Und Alan Turing war eben von der britischen Armee eingekauft worden, um da im Bletchley Park da diese Funksignale abzuhören und daraus irgendwie etwas zu entwickeln, womit man das entschlüsseln konnte, wo die Deutschen dachten, es wäre niemals zu entschlüsseln.
Um es mal zu präzisieren, also wenn ich mich recht entsinne, wird Alan Matheson Turing am 23. Juni 100 Jahre, würde er 100 Jahre alt werden.
Ja. Zuse wurde am 10. Juni geboren.
So.
Aber allerdings 1910, ja. Er war 2 Jahre
jünger. Und dann, was Turing eigentlich gemacht hat, er hat ja die Arbeit von Kurt Gödel's erweitert bzw. umformuliert. Und er hatte, ich meine, es sei 1936 gewesen, also noch vor dem Zweiten Weltkrieg, hat er dabei diese universelle arithmetisch basierte formale Sprache, die Gödel's definiert hat, vereinfacht durch formale Geräte, die heute unter dem Namen Turing-Maschine dann immer durch die Gegend geistern. Und damit hat er bewiesen, dass man alle Probleme mit einer solchen Turing-Maschine, alle mathematischen Probleme, lösen kann, sofern sie durch einen Algorithmus gelöst werden können. Und das ist eine serielle Geschichte. Das ist wie ein Band, was abläuft, was vor- und rückwärts laufen kann und auf dem diese Befehle abgelegt sind. Das ist also eigentlich der Kern der Arbeit von Turing.
Ja, ja, da gibt es eben wenige Befehle, nach links und nach rechts das Band schieben. und dabei Überträge, alles was über 9 ging, war ein Übertrag. Und deshalb, warum erzählen wir überhaupt über den Alan Turing jetzt in diesem Moment? Es gibt nämlich eine Jahresausstellung beim HNF, beim Heinz-Nixdorf Museumsforum, und diese Ausstellung wurde in der letzten Woche eröffnet. Ich hatte mich schon angemeldet, dass ich da hinfahren würde. Auch in der Abendveranstaltung wollte ich dabei sein. Nur dann kam was dazwischen und ich musste dann hier bleiben. Aber Alan Turing liegt lange und oft schon neben mir auf dem Schreibtisch als dickes Buch. Und ich schaue da immer gerne mal rein. Und ich möchte auch eigentlich mal wieder mal ein bisschen zurückdenken. 1983, da haben wir ja vom Computerclub den ersten Papiercomputer in die Welt gesetzt. Ein Computer, der richtig funktionierte, der natürlich noch keinen richtigen Prozessor hatte. Aber auf Papier konnte man Bits legen und dann konnte man ein Programm schreiben im Programmregister und die Bits kamen in andere Speicherregister und man konnte wirklich alle, so ähnlich wie Turing, alle mathematischen Probleme damit lösen. Denn wenn man addieren kann, dann kann man auch subtrahieren. Und wenn man addieren kann, dann kann man auch multiplizieren, denn das ist einfach 2-mal, 3-mal, 4-mal, 5-mal, 6-mal. Und dann kann man letztendlich, das ist dann schon ein bisschen komplizierter, dann kann man auch dividieren. Das heißt, wer die 4 Rechenarten kann, der kann dann nachher auch potenzieren. Und der kann nachher auch meinetwegen die trigonometrischen Funktionen errechnen. Also da sind wir schon ein bisschen gleich mit Turing, mit der Turing-Maschine gewesen. Und auch unsere Maschine ging natürlich ganz seriell. Sie fing vorne an und hörte hinten auf. Und das war natürlich das Prinzip von Neumann, der noch dazu kam als Ideenträger und eben Alan Turing, der nun gewürdigt wird. Und es glaube schon, dass es sich lohnt, einmal in die Ausstellung zu gehen in Paderborn, in das Heinz-Nixdorf Museumsforum. Und ich habe in meinem eigenen Internetprogramm wiedergefunden ein ZIP-File. Leider ist mir irgendwann mal alles kaputt gegangen, was ich in Basic programmiert hatte. Ein ZIP-File, der den Know-how-Computer, so hieß der damals, auf dem Computer darstellt. Und ich habe ihn mir mal wieder geladen. Jetzt fällt mir das in Vista und auch in XP und da lief wunderbar von Anfang an. Es sind Beispielprogramme dabei und ich schlage das doch mal vor, dass man sich den vielleicht runterlädt hier bei uns unter der Seite. Ich werde es auch in der Beschreibung von der Sendung reinschreiben, wo es den gibt. Und dann kann man mal wieder so ein bisschen zurückblicken in die Mathematik des Computers und wie mühsam er doch arbeiten muss, bis er ein Ergebnis hervorgebracht hat. Wenn wir keine schnellen Prozessoren hätten, dann wäre niemand auf die Idee gekommen, einen Computer überhaupt einzusetzen.
Der Vergleich zwischen dem Know-how-Papiercomputer und einer Turing-Maschine ist gar nicht so weit hergeholt, denn mit der Turing-Maschine, das ist bewiesen, kann man jede beliebige andere Turing-Maschine ersetzen, nachahmen, imitieren. Und genauso kann man auch mit einem Papiercomputer jedem beliebigen anderen Computer ersetzen, nachahmen, imitieren. Dass es natürlich unendlich lange Zeit dauern würde, wenn man einen heutigen Computer mit modernen Prozessor und einem Vista-Betriebssystem mit einem Papiercomputer imitieren würde, ist klar. Aber es geht auf jeden Fall. Also interessantes Gebiet. Und wenn Sie Zeit haben, die wir jetzt hier nicht mehr haben, sollten Sie sich das unbedingt ansehen. Es ist ein schöner Spaß und ein intellektueller Spaß, wenn man mit Streichhölzern und Kugelschreiber auf Papier Sachen berechnen kann und gleichzeitig dabei erfährt, wie der Computer im Innersten funktioniert. Ich tue den Daumen hoch.
Ich auch.
Übrigens, der Turing hatte auch Spaß an dem Papiercomputer gehabt. Ich tue auch den Daumen hoch und freue mich schon auf den nächsten Bericht über Alan Turing.
Und tschüss. Immer ein Bit übrig behalten.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph.